Typografie und Schrift. Siebte Vorlesung, Makrotypografie. Gehalten am 8. Juni 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
So, dann begrüße ich Sie zur siebten Vorlesung, damit das hier auch auf dem Audio erscheint. Also Makrotypografie geht es heute so als Fortsetzung der typografischen Grundbegriffe der letzten Vorlesung. Man unterscheidet in der Typografie zwischen dieser Mikro- und Makrotypografie. Makro ist so die Gestaltung des Satzes, also des gesamten Blattes und die Auswahl der Schrift, vielleicht auch das Verhältnis von Schrift zu Bildern, wenn Sie Bilder haben, wie möchten Sie das eigentlich einrichten. Und so typografische Grundentscheidungen, die Sie da treffen in der Makrotypografie und die Mikrotypografie, da geht es dann in die Feinheiten. Die erspare ich Ihnen, wie schon gesagt, heute, weil das, ich habe hier ganze Bücher, nicht, die dann so, ich gebe die auch gleich mal rum. Und das ist jetzt eher so das Makrotypografische, ich habe sowas auch in Mikrotypografie, aber dann geht es halt, also im Zweifelsfall, ja, irgendjemand muss es wissen, was ist eigentlich so der Standard, dass es vernünftig aussieht, kann man das dann nachlesen, aber man muss sich das nicht merken. Auch jetzt vielleicht noch ein Wort zu den Standards, also Sie können ja machen, was Sie wollen in der Typografie, Sie müssen sich immer fragen, warum Sie setzen. Es gibt verschiedene Gründe, warum man was setzt. Das, wovon ich jetzt ausgehe, ist, dass Sie gute Lesbarkeit erreichen wollen. Das ist aber nicht immer das Ziel in einem Satz. Also manchmal will man ja auch nur schockieren oder Aufmerksamkeit erregen, aber gar nicht lesbar sein. Das geht bis hin zu typografischer Kunst, die von dem Inhalt völlig absieht, sondern möchten Sie zeigen, was man mit Schrift als Gestaltungsobjekt machen kann. Da gelten diese Regeln natürlich gar nicht. Und die Regeln, die ich Ihnen hier jetzt aufliste oder die wir jetzt mal durchgehen, das sind so historisch gewachsene, aber keineswegs verbindliche Regeln. Zum Teil sind die auch strittig, also wie ist gerade die Raumaufteilung auf einem Blatt und historischem Wandel unterworfen, weil man sich an bestimmte Dinge gewöhnt hat. Also denken Sie an die Schriften, also die Zahlen, diese typografischen Zahlen oder die Ziffern oder die heute üblichen Ziffern, da ist es üblich, dass die alle auf der Grundlinie sitzen. Und man kann jetzt nicht sagen, das widerstrebt dem Typografen oder das sei irgendwie ein Bruch einer typografischen Grundregel. Bei dem TY sehen Sie eigentlich nochmal sehr schön die automatische Unterschneidung des Programms, nicht? Also T und Y, das Y ragt ja weit unter das T rein und das wäre im Bleisatz gar nicht so einfach. Da hätten Sie wirklich eine Menge abfeilen müssen, damit die so dicht aneinander sitzen können. So, wenn Sie anfangen mit einem typografischen Auftrag, was auch immer Sie vorhaben, geht man in der Regel, also ob das was Kleines ist oder was Größeres, fängt man in der Regel mit dem Satzspiegel an. Also man überlegt sich, was habe ich für ein Papier? Das müssen Sie wissen. Was habe ich für ein Papierformat? Ich komme noch auf diese ganzen Papierherstellungen und Papierformate im Zusammenhang mit Drucktechniken. Ich habe das heute einfach ausgelagert. Das greift dann so ineinander. Aber Sie müssen das Papier, das Ausgabeformat müssen Sie einfach kennen. Und sich dann überlegen, setze ich ein- oder zweiseitig und wie soll als nächstes der Text auf dem Blatt verteilt werden. Und das nennt man, diesen Textbereich nennt man auch Satzspiegel. Es gibt dann auch andere Gestaltungselemente, wie zum Beispiel die Marginalien, also so kleine Randbemerkungen. Manchmal haben Sie, also der Satzspiegel kann ein- oder mehrspaltig sein, das ist davon unabhängig. Aber da befindet sich der Haupttext. Und dann gibt es weitere Gestaltungselemente, Fußnoten wären eigentlich im Bereich des Satzspiegels, aber es gibt auch Gründe, sie außerhalb des Satzspiegels anzuordnen. Oder die Seitenzahlen, Paginas, was es auch gibt, sind so Überschriften, das sieht man häufig in Büchern, nicht, dass sie dann, das wird in diesem Buch ist das auch so, dann haben sie neben der Seitenzahl, die ist dann oben und dann haben sie noch die, was, in welchem Kapitel sind sie gerade, in welchem Abschnitt des Buches. Bis hin zu, und also dass die komplette Information auf jeder Seite steht, das ist vor allem dann auch interessant, so in Zeitschriften, wenn Sie davon ausgehen, dass einzelne Artikel kopiert werden. Also muss man ja auf jeder Kopie sehen, aus welcher Zeitung ist es eigentlich. Da will man aber auch nicht so aufdringlich sein, also wird das ganz Kleine, so eine Konzentrationsgröße nach ganz oben oder nach ganz unten gesetzt, dass man aber aus der Kopie wieder rausfinden kann, wo ist die eigentlich her und nicht nur eine Seitenzahl. Das ist aber abhängig vom Druckwerk. Also ein Buch würde das in der Regel, also ein Roman macht es in der Regel nicht, aber andere Druckwerke machen das halt schon. So, und das war ja, also das hat der Herr Sturm ja auch mal angesprochen, wie man Satzspiegel konstruiert, da gibt es verschiedene Varianten. Das ist immer die Frage, wie groß ist das Verhältnis des inneren Rechtecks zum äußeren, kann man sagen. Also da, wo der Text reinkommt und wie verteilt er sich auf dem Papier, wie groß ist er und wo liegt er? Das sind so die Grundfragen, die Sie sich stellen müssen. Und dann, also die billigste Variante ist einfach, Sie schreiben von oben bis unten hin, dann ist das Blatt voll. Das sieht nicht nur hässlich aus, ist auch drucktechnisch sehr ungünstig, weil Sie ja bei leichten Verschiebungen dann mal über den Rand drucken und dann ist irgendwie Ihre Druckpresse beschädigt, also weil Sie dann irgendwie da drauf drucken. Also das vermeidet man, aber auch rein aus optischen Gründen sieht das ganz grauslich aus. Die nächste Idee, die man haben kann, ist, dass man sagt, ich mal einfach von jedem Rand 1 Zentimeter Abstand mal ein Rechteck rein und da drucke ich dann rein. Das funktioniert bei einseitigen Drucken, also ob das jetzt ein Zentimeter ist oder wie viel, das sei jetzt mal dahingestellt, aber dass sie es im Prinzip symmetrisch einpassen. Das funktioniert bei einseitigen Drucken so lala, bei zweiseitigen sieht auch das sehr ungünstig aus. Was wir noch sehen werden, ich denke, wenn Sie dann damit experimentieren, können Sie es mal sehen, das sieht einfach optisch sehr unschön aus, wenn es direkt symmetrisch reingepasst wird oder wenn alle Ränder gleich sind. So dass man dazu übergeht, bei zweiseitigen Drucken immer die Doppelseite zu betrachten und hier wirklich auf beiden Seiten eine Spiegelsymmetrie zu erreichen, also dass die nach innen und nach außen unterschiedlich sind. Es liegt daran, also das hat sich, hier gibt es so eine Form, wie Sie das konstruieren können, ist, Sie zeichnen die Diagonalen auf der Seite und dann von jedem Eckpunkt auch noch also so einen Bogen, so einen Kreisbogen. Und dort, wo der sich schneidet mit der Diagonalen, haben Sie einen Eckpunkt Ihres Satzspiegels. Und zusätzlich achten Sie darauf, dass das Verhältnis 1 zu 1 zu 2 zu 3 ist. Warum? In der Mitte, also im Steg, haben Sie eine Einheit, was auch immer Ihre Einheit ist, ob das Zentimeter oder Zoll sind oder was auch immer. Das addiert sich, da wir nun zwei Seiten haben, addiert sich das zum Wert 2 und das ist genau die Größe, die Sie dann auch außen finden, sodass der Steg in der Mitte identisch breit ist, also beim aufgeklappten Buch identische Breite hat wie die, diese Außenränder. So, und jetzt haben Sie noch oben den Abstand 1, weil das der gleiche ist wie der Innenabstand und unten 3, weil 1 plus 2 gleich 3 ergibt. Das war im Mittelalter eine der Varianten, wie Sie Ihren Satzspiegel konstruieren. Aus der Vielfalt der Möglichkeiten gab es halt, wollte man irgendeinen Grund haben, die eine auszuwählen und nicht eine andere. Das wird immer noch gemacht. Sie sehen, aber es ist sehr, wie hat er das genannt? Aber wir sind sehr großzügig gesetzt, nicht? Sie haben also von Ihrem Papier, haben Sie unten sehr viel Platz. Das hat einen guten Grund, wenn man nämlich so ein Buch in der Hand hält und liest. Wie halten Sie es denn fest, nicht? Also irgendwie wollen Sie ja, wenn Sie ein Buch nehmen, meistens hält man unten fest, einen Daumen auf der einen, einen Daumen auf der anderen Seite und liest das. Und solche Daumen sind dreckig. Und wenn Sie da entweder mit Tinte gemalt haben oder später auch gedruckt, dann haben Sie irgendwie das Zeug an den Daumen und dann auf der nächsten Seite haben Sie es dann halt als Fleck unten. Also sollten Sie wenigstens für die Finger, die das Buch anfassen, genügend Platz lassen, dass die Seite nicht beschmutzen, also den Text nicht beschmutzen und auch von dem Text irgendwie nicht die Tinte auf die Finger bekommen. Das ist so einer der Gründe, warum man unten viel Platz lässt. Das andere ist ein optischer, dass man also etwas als unharmonisch empfindet, wenn es weiter oben mehr Platz hat als unten. Also das gibt dem Ganzen dann so eine Schwere. Eine andere Variante, das zu konstruieren, ist halt über kompliziertere Diagonalschnitte. Im Grunde genommen ist es immer das Gleiche. Sie brauchen, wenn Sie jetzt auf die linke Seite schauen, Sie brauchen einen Ausgangspunkt. Also wenn Sie jetzt, Sie haben das in diese zwei üblichen Diagonalen. Sie haben die Diagonale auf der Seite und die Diagonale über den Bogen, also über die Doppelseite. Die schneiden sich an dem Punkt 1, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite können Sie sagen, ich will also einen Satzspiegel konstruieren und gehe von einem Punkt aus, sagen wir mal den Punkt 2. Und wenn ich den bestimmen kann, den Punkt 2, dann muss ich einfach zur Seite gehen und finde dann den Punkt 3 als Schnittpunkt mit der Bogendiagonale. Wo auch immer der Punkt 2 liegt, dass der jetzt da liegt, ist jetzt noch nicht klar, wo wir zu dem kommen. Den können Sie irgendwo unterbringen, aber Sie können auf jeden Fall parallel zur Blattrand den Punkt 3 bestimmen. Aus dem Punkt 3 können Sie, wenn Sie jetzt senkrecht runtergehen, den nächsten Punkt bestimmen, der hier keine Nummer hat. Also wieder der Schnittpunkt mit der grünen Diagonale und daraus haben Sie dann die zwei Seiten des Rechtecks und den Rest machen Sie einfach parallel. So können Sie aus einem Punkt, wenn Sie von den Diagonalen ausgehen, ein Rechteck bestimmen, ausgehen. Der Vorteil dieses Rechtecks ist, es ist von den Proportionen identisch mit den Seiten, mit der Blattproportion. Und das wird allgemein als harmonisch empfunden, wenn sich die Proportionen erhalten. Also wenn man nicht ein Quadrat in ein Rechteck einpasst oder ein Rechteck in ein Quadrat, sondern wenn die Blattproportionen erhalten bleiben. Die Frage ist immer die der Ränder, oben, unten, links, rechts, beziehungsweise in unserem Fall die Frage ist, wie finde ich eigentlich meinen Ausgangspunkt, aus dem ich mein Rechteck konstruiere. Und da gibt es im Spät, also Gutenberg hat das, glaube ich, so gemacht, da gibt es im spätmittelalterlichen Satzspiegel eben diese Variante, die ich Ihnen hier vorstelle, der geheime Kanon, der vielen spätmittelalterlichen Handschriften und Inkunabeln zugrunde liegt, also dem frühen Wiegendruck. Jan Tschichold hat das 1953 rausgefunden, wie man das konstruieren kann. Auch hier, Sie haben wieder diese beiden Diagonalen. Jetzt auf der, das ist das Kleine auf der rechten Seite, nicht dieses kleine Diagramm. Sie haben die beiden Diagonalen, haben auf der linken, auf dem linken Blatt den Punkt C als Schnittpunkt der Blatt- und der Bogendiagonale. Daraus ziehen Sie eine Linie parallel zu der Bogendiagonale, die da also A1 bezeichnet ist, und kriegen dann die Linie D, und die schneidet sich mit der Diagonalen B2 im Punkt E. Ganz einfach eigentlich. Und jetzt haben Sie einen Punkt und daraus kriegen Sie F, G und H. So, und dann haben Sie Ihren Satzspiegel, der auch noch den Vorteil hat, der ist so hoch, wie die Seite breit ist. Also man passt dieser Kreis passt da optimal rein. Sie haben unten viel Platz. Das Verhältnis der Ränder ist 2 zu 3 zu 4 zu 6. 2 in der Mitte ist ganz gut, weil sich die beiden Zweien wieder zu einer 4 addieren. Also ist der Innensteg so breit wie die äußeren Ränder. Und die untere Rand ist doppelt so groß wie der obere. Das ist sehr großzügig, aber die Proportionen der Seite und des Satzes sind erhalten. Und dieses 2 zu 3, dieses Verhältnis, ist halt eine erste Annäherung an den goldenen Schnitt. Zum goldenen Schnitt komme ich aber noch. Da gibt's, also der spielt gerade in der Gestaltung immer eine sehr große Rolle. So, eine andere Variante, wie Sie das konstruieren können, ist, Sie nehmen sich jetzt hier, das ist auf DIN A4, Sie ziehen wieder Ihre beiden Diagonalen, gehen dann von dem einen Schnittpunkt nach oben an den Rand und von dem oberen Rand gehen Sie runter zu dem Punkt 1. Sie sehen schon, dass diese Linie 4, oder das ist jetzt ein Punkt, also dass diese Linie von 1 zu 3 parallel läuft zu der gelben Diagonale. Es ist das gleiche Verfahren, nur kommen Sie da von der anderen Seite. Man sieht es aber häufig, dass es so rumkonstruiert wird, indem Sie senkrecht nach oben wandern und dann zum Schnittpunkt 1 gehen. Und jetzt haben Sie wieder einen Punkt und damit haben Sie ja alles gewonnen. Jetzt gehen Sie auf der anderen Seite auch hoch. Also das können Sie parallel machen. Jetzt haben Sie die beiden Punkte 4 und 4 Strich. Das sind die Ausgangspunkte und daraus, schwupps, kriegen Sie 5 und 6 und kriegen Ihren Satzspiegel. Das ist so ein übliches Verfahren, mit der Sie großzügige Satzspiegel rauskriegen. Heutzutage wird das selten. Ich habe ihn ja gefragt, ob das heute nur üblich sei. Er meinte ja, aber wenn Sie sich Bücher anschauen, also ich finde es nie, muss ich gestehen, also solche Großzüge hier vielleicht, aber auch da nicht gerne, also durchgängig ist das auch nicht. Das heißt, der untere Rand ist immer sehr groß und auch der rechte Rand ist sehr großzügig gehalten. Solche Bücher sehen sehr schön aus, aber in der Regel ist es, nein, man braucht viel mehr Papier für den Druck, sodass es inzwischen andere Verfahren gibt, also die Satzspiegel werden anders konstruiert, um weder am rechten Rand noch nach unten in so viel Platz zur Verfügung zu stellen. Alternative Konstruktion, das kann man eben auch berechnen, ist eben 2 zu 3 zu 4 zu 6, einfach zu sagen, als Verhältnis, das kommt ja dabei raus, beziehungsweise dieses Neuner-Schema, denn das macht dieses Verfahren, teilt dieses Blatt in 9 gleiche Längen ein, und da können Sie halt eine Länge nehmen, Sie auf der Innenseite, 2 davon auf der Außenseite, und das können Sie im Senkrechten auch machen. Dieses Neuner-Schema findet man häufig als Konstruktion. Warten Sie mal, ich muss mal ganz kurz hier was umstellen. Dann sehe ich wenigstens. Ja. Die Neuner-Konstruktion finden Sie häufiger im beliebigen Papierformaten, weil es dann egal ist, ob Sie mit DIN A4 arbeiten oder mit etwas breiteren oder etwas längeren Papierformaten. Und das können Sie sozusagen, Sie legen erst das Raster drüber und dann fügen Sie dort den Satzspiegel entsprechend ein. Und das führt uns dann auch zum nächsten Punkt, nämlich zu den Gestaltungsrastern oder den Spalten, wie man es hier hat. Also Sie brauchen, das ist der nächste Schritt, dass Sie weggehen von diesem kanonisch konstruierten Satzspiegel und allgemein sagen, wir legen über dieses Blatt ein Raster und schneiden uns daraus Rechtecke aus, in Form von Spalten oder in Form von Haupttext und einer Marginalie wie auch immer Sie sich das vorstellen. Und daran orientieren wir uns. Und das nennt man dann einen gerasterten Satzspiegel, auch Gestaltungsraster oder Layout-Grid, wie auch immer Sie das nennen möchten. Und das hat den Vorteil, Sie können jetzt die Proportionen der Seite ganz gut einteilen. Also hier sehen Sie, können Sie das lesen? Ja, also eine der Möglichkeiten ist eben dieser goldene Schnitt. Der goldene Schnitt ist eine Zahlenreihe mit den Proportionen 1 zu 1,618. Das ist das Verhältnis, ich weiß nicht, ob Sie die Fibonacci-Folge kennen, 1, das sind Zahlen, die immer die Summe ihrer beiden Vorgänger sind. Also 1, noch mal eine 1, dann eine 2, dann eine 3, dann eine 5, 8, 13 etc. Und die stehen immer jeweils zwei benachbarte Zahlen, stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander und das nähert sich diesem 1 zu 1,618 an. Und das ist der, so, das ist also diese Proportion, da gibt es einen langen Wikipedia-Artikel, einen der exzellenten, der ist sehr gut geschrieben, können Sie sich mal durchlesen, dass, wo man das in der Natur überall findet und warum der goldene Schnitt irgendwie in der Evolution sich als günstig durchgesetzt hat, bei Pflanzen, aber auch bei Tieren. Also Muschelschalen sind nach dem goldenen Schnitt aufgebaut oder so die Verteilung von Sonnenblumenkernen oder andere Proportionen auch. Gilt seit langem, also spätestens seit der Renaissance, als Idealmaß, Idealproportion. Finden Sie in der Fotografie auch wieder, also ist sehr häufig. Und gerade in der Proportionslehre, wenn Sie nicht wissen, wie teile ich es ein, eigentlich ist es egal, ist der goldene Schnitt immer eine ganz gute Wahl. Da können Sie nehmen 2 zu 3 oder 3 zu 5 oder 5 zu 8, das, also wie nah Sie sich da annähern wollen, ist eigentlich egal. Nicht, der goldene Schnitt hieß also, das linke ist irgendwie 3 und die rechte Spalte ist nur 2 Einheiten groß. Oder die linke ist 8 Einheiten groß und die rechte 5, das wären solche Proportionen. Das kann losgehen mit der Papier, mit dem Papierformat, also DIN-Formate machen das nicht, die haben 1 zu Wurzel 2 als Verhältnis. Aber Sie können, wenn Sie freie Papierformatwahl haben, ist der goldene Schnitt auch da ganz hilfreich. Es ist die Frage, wo bringen Sie wichtige Gestaltungselemente unter? Eben an dem Schnittpunkt dieser beiden Diagonalen, die sind jetzt beide, also sowohl die horizontale als auch die vertikale ist im goldenen Schnitt unterteilt. Und dort können Sie in einer dieser Ecken oder dieser Kreuzungspunkte können Sie zum Beispiel den die Hauptaugenmerk hinlenken, also indem Sie ein Foto platzieren, das Logo oder eine Überschrift. Das ist eben also eine Möglichkeit des goldenen Schnittes. Eine andere Variante sehen Sie dann unten, also eine andere Randbelegung nach Zahlenverhältnissen oder wie Sie dann auf diesem Raster Ihre Gestaltungselemente unterbringen, indem Sie erstmal solche Flächen haben und dort dann Ihre Texte unterbringen. Also das wird immer das werden wir dann auch bei, wenn wir mit InDesign arbeiten, werden wir das genauso machen. Wir konstruieren uns erstmal einen Satzspiegel, meistens in Form von solchen Rastern. Eine Variante für ein Raster ist hier, also Sie haben ein sehr feines Raster und können es dann verteilen, müssen aber jetzt sich überlegen, man baut es von links nach rechts und von oben nach unten auf. Hier ist, also das ist nicht das Raster, sondern es ist eine Konstruktionsweise, dass Sie halt bestimmte Schritte, also so eine Art kariertes Papier haben. Und dann haben Sie schon mal bestimmte Eckpunkte, an denen Sie Ihr Raster verfeinern können. Hier geht es nach Desktop-Publishing-Punkten, was heute auch eine übliche Größe ist. Also hier hätten Sie mal so ein Gestaltungsraster. Also der Satzspiegel ist hier unabhängig vom Papier, also der ist eigentlich genau eingepasst. Der ist jetzt nicht asymmetrisch in den Randverteilungen. Sie haben dann diesen Außenrahmen, der ist jetzt hier eben violett und blau. Und dann haben Sie 5 Spalten und 3 Zeilen, kann man sagen. Und jetzt können Sie sagen, das ist mein Grundraster und darauf verteile ich jetzt meine Gestaltungselemente. Also ein Bild, können Sie halt sagen, ein Bild darf immer nur entweder 2 oder 4 von diesen Quadraten einnehmen. Also Sie hätten jetzt keine halben Bilder. Sie müssen die Bilder dann so wählen, dass Sie diese Größe haben, dass Sie entweder 2 Spalten überdecken oder eine, manchmal vielleicht auch 4, aber auf jeden Fall nicht weniger, nicht so eine halbe Spalte und auch von der Höhe mindestens 2 Zeilen hoch sind. Und auch bei Ihrem Text sagen Sie, wenn ich Text irgendwo ansetze, dann nur an so einer Randgrenze oder er endet dann auch dort. Wenn Sie die Rasterlinie wegnehmen, sieht es dann so aus. Also es ist eine andere Fassung davon, sodass jede Seite unterschiedlich layoutet werden kann, aber nichtsdestotrotz eine Einheit in der Gestaltung sichtbar wird. Indem Sie halt immer dieses Spaltenraster haben, und immer dafür sorgen, dass, sagen wir, hier ist ein Bild. Hier ist ein Bild, nimmt jetzt so ein Quadrat ein, aber die Bildunterschrift, die passt jetzt nicht drunter, sondern die müssen wir daneben setzen, und da sie alleine steht, reserviert die sich gleich ein ganzes Quadrat. Und dann funktioniert es auch, weil sie diese Quadrate optisch immer wieder erkennen und auch optisch immer wieder finden. Und dann erst kriegt ihr Druckwerk sowas wie eine visuelle Einheit. Wenn sie jede Seite neu gestalten, dann machen sie experimentelle Typografie. Das geht auch, aber zerreißt natürlich ihr Werk ein bisschen. Und diese Raster, also die kommen aus dem... Ja, wir haben ja gesehen, nicht eigentlich aus dem Mittelalter, aber das verbreitet sich bis ins Web. Wenn Sie heute Webauftritte von Zeitungen sich anschauen, dann sehen Sie, dass da verschiedene Raster drüber liegen, und zwar eben nicht nur auf der Startseite, sondern auch auf den Folgeseiten. Und gerade Zeitungen, die immer mit Rastern designt haben, für die lag das nahe, das auch im Web zu machen. Und seit einigen Jahren funktioniert das auch ganz zuverlässig. Das war nicht immer so einfach mit Rastern und Webdesign. Das sind so technische Fragen, wie man das eigentlich hinkriegt. Aber dann gibt es eben, wie bei Times, nicht? Die Times hat dann 5 gleiche Rasterspalten. Die Wired oben hat jetzt, wie viel, die 2, 4, 6, 8, 10 Raster, und die New York Times, die eigentlich viel zu viel hat. Also die New York Times ist sehr unruhig von ihrem Satz, weil die, wie haben jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 11 oder 12 solche Rasterspalten, und zum Teil eben auch sagen, so ein Text gerade auf der linken Seite, das darf jetzt nur eine so eine Rasterspalte einnehmen. Dann haben sie also elendig viele Zeilen, die so hin und her flattern, weil die so viel Information unterbringen wollen auf dem kleinen Platz, den so eine Webseite liefert, dass es eigentlich so eine Bleiwüste wird. Also die haben auch dann relativ wenig Bilder dafür, im Gegensatz zu den anderen. Grundsätzlich gilt aber auch hier, man bemüht sich, die Gestaltungselemente an dem Raster auszurichten. Und wenn Sie ein Raster haben, egal was Sie auch setzen, also dann haben Sie schon mal den Weg vom völligen Amateur zum Halbprofi gemacht, wenn Sie sich daran halten, weil so viel falsch können Sie dann gar nicht mehr machen, wenn Sie ein horizontales und vertikales Raster haben. Und dann fängt im Prinzip schon, also das ist so die erste Entscheidung immer bei so einem Ding, ist, welches Raster nehmen wir eigentlich? Es hat Vor- und Nachteile. Also wenn Sie 12, wir können sagen, ja, nehmen wir halt ein 15er Raster, hat dann aber den Nachteil, Sie müssen das ja dann irgendwie ausrichten. Also wenn Sie wie die Times sagen, wir haben hier noch 5 Spalten, dann sind viele Gestaltungsentscheidungen Ihnen schon abgenommen. Also die Größe von Bildern ist dann relativ klar, oder wie lang kann so ein Text sein, dass er noch auf eine Bildschirmseite passt oder auf irgendwie eine Druckseite. Also viele der Dinge sind klarer. Je feiner das Raster wird, desto mehr Entscheidungen müssen Sie dann später wieder treffen, und dann können Sie es ja wieder versauen, indem Sie halt dann die Dinger dann doch übereinander legen, oder dann rückt es mal eine Spalte nach links und wieder eine Spalte nach rechts. Also je weniger Spalten Sie haben, desto einfacher ist es für Sie, aber desto, also einerseits ist es unflexibler dann, es ist immer so ein Trade-off zwischen dem einen und dem anderen. Denn eine Grundregel gilt, hier ist im GUI-Design, also im Graphic User Interface Design, eine Grundregel gilt bei jeder Gestaltungsaufgabe, wenn das Ziel sein soll, es ist dem Leser oder Betrachter einfach zu machen, vermeiden Sie Fluchtlinien, also viele Fluchtlinien. Und eine Fluchtlinie entsteht, wenn Sie ein Gestaltungselement haben und jetzt sagen wir mal ein rechteckiges haben. Das steht ja nicht einfach nur auf der Seite, sondern es wird immer nach oben, unten, links, rechts verlängert. Das sind diese sogenannten Fluchtlinien. So ein Begriff aus der Perspektive. Und wenn Sie verschiedene Fluchtlinien anbringen, also sagen wir mal nach senkrecht, das sehen Sie auf der linken Seite, ist immer das... oben ist immer das Falsche und unten ist dann das wenigstens minimal Korrigierte. Also wenn Sie verschiedene Fluchtlinien haben, die Gesamtgestaltung sehr unruhig, weil das Auge halt beliebige Sachen verlängern kann. Das gilt im Horizontalen wie auch im Vertikalen. Und die erste Arbeit ist immer, vermeiden Sie Fluchtlinien. Also wenn Sie mehrere Gestaltungselemente haben, versuchen Sie, dass Sie zumindest an einer Linie senkrecht ausgerichtet sind, wenn möglich auch auf der anderen Seite, also das Foto nicht nur auf der linken Seite justieren, sondern auch noch so groß machen, dass es auf der rechten Seite mit dem Text zusammenpasst, mit der Überschrift und dann auch in den Satzspiegel und in Ihr Raster passt. Deswegen macht man eben Raster. Raster sind vorgegebene Fluchtlinien, an denen Sie Ihre Gestaltungselemente ausrichten sollen. Um genau sowas zu vermeiden, dass man einfach das auf die Seite wirft und dann irgendwie so zusammenschiebt, dass möglichst viel draufpasst. So mehr so ein Tetris-Problem. Ohne Fluchtlinien, also dass da halt die Sachen irgendwie ineinander geschachtelt werden. Das gilt es zu vermeiden, egal welche visuelle Gestaltung Sie betreiben, ob das jetzt hier Graphic User Interface ist, ob das Webdesign ist, ob es Print Layout ist. So, und das führt uns dann zum, also zu manchen Anwendungen. Hier sieht man Jan Tschichols Satztypografie. Hier ist, also das ist jetzt durch den Scan, ist der Mittelsteg unsymmetrisch. Nicht? Grundsätzlich hält er sich aber an seine eigenen Überlegungen, also 1 zu 1 zu 2 zu 3. Und so sieht es dann im Buchsatz mal aus, wenn Sie das sich anschauen. Interessant ist hier, dass die Überschrift im Gegensatz zu dem, was ich bislang so gesagt habe, das gleiche ist wie die Brotschrift. Also Sie haben hier keine, häufig nimmt man da ja dann eine serifenlose Schrift, wenn der Text mit Serifen ist, oder umgekehrt, wenn Sie den Text in Helvetica setzen, dann nehmen Sie irgendeine Garamond als Überschrift. Das ist nicht unüblich. Er macht es jetzt anders, sorgt dafür, dass der Gesamteindruck ziemlich ruhig wird. Was auch auffällt, Sie haben Absätze, rückt er ein, bis auf den ersten. Auch das ist so eine dieser Regeln, an die man sich halten kann oder auch nicht. Wenn Sie Absätze einrücken, dann gilt eben, Sie nehmen ein Geviert, also so ein Quadrat oder zwei große M's. Das wäre so ungefähr das, was man an Einrücken vertragen kann für einen Absatz. Und das geht aber schon wieder in die Mikrotypografie rein, also da kommt man schon in diese Richtung hin. Was aber auch auffällt, das erste Wort ist groß gesetzt, also als Kapitelchen gesetzt. Das ist dieser Incipit aus der Schrift, nicht? Sie erinnern sich, so wie man früher Handschriften klassifiziert über den ersten Satz oder das erste Wort. Und deswegen wird das manchmal zumindest noch in Form von diesem Kapitelchen hervorgehoben. Ansonsten ist das Schriftbild aber doch eher ruhig. Und jetzt auch gar nicht spektakulär, also er versucht es nicht irgendwie die Aufmerksamkeit zu erregen. Er bricht es dann mal woanders auf, er nimmt also keine Einrückung für die Absätzen. Als Auszeichnung hier werden Sperrungen genommen, also gesperrt ist ein Text, wenn die Zwischenräume zwischen den Zeichen größer werden. Und auch da sperrt nur der Laie mit, Buchstabe, Leerzeichen, Buchstabe, Leerzeichen. Das geht zwar schnell, ist aber natürlich gräuslich. Also Leerzeichentypografie ist generell zu vermeiden, das ist immer zu viel. Also wenn Sie einen neuen Absatz machen wollen, dann nicht einfach eine leere Zeile einfügen, sondern sagen wir mal nur 50% einer Zeilenhöhe. Das ist ein guter Abstand zwischen zwei Absätzen. Eine ganze Leerzeile ist zu viel. Man macht das gerne, weil man sonst irgendwie in die Formatvorlagen gehen muss. Aber guter Satz oder guter Stil ist es nicht. Und so bei Sperrung auch nicht einfach ein Leerzeichen einfügen, sondern halt die Schriftbreite auf 150% stellen zum Beispiel oder die Stilvorlage gesperrt auswählen. Es gibt diesen fetten Strich vor der Fußnote und oder diese halbfette Seitenzahl. Also das ist mal so ein Versuch, etwas experimentellere Typografie zu machen. Er widerruft das dann in den 60ern, sagt, das war alles falsch, was ich da gemacht habe und wendet sich dann wieder anderen Sachen zu und untersucht das aber. Also das sind so, das meine ich mit experimenteller Typografie, wo man sich fragt, was ist gute Lesbarkeit, was nicht. Hier sehen Sie nochmal andere Dinge. Also Sie haben einen Absatz, wie Sie Absätze einsetzen. Die Überschrift ist hier in der echten Kursiven gesetzt und leite das Kapitel ein. Ansonsten ist wieder der erste Absatz nicht eingerückt, die anderen Absätze sind eingerückt und so kann man das gesamte Buch gestalten. Auch sehen Sie, die Seitenzahlen sind ein bisschen eingerückt, also die liegen nicht ganz am Rand, das kann man so oder so rum gestalten. Hier beim Literaturverzeichnis, das betrifft Sie ja nun in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, gibt es, glaube ich, in jedem Fach gibt es Vorgaben, wie man es zu tun hat. Typografisch hat sich diese Regelung als sehr angenehm herausgestellt, aber da werden Sie wahrscheinlich viele sehen, aber achten Sie mal drauf, dass Sie den Namen des Autors wieder in Kapitelchen setzen, und zwar nicht in falschen, sondern in echten Kapitelchen, und das Ganze dann auch ein bisschen gesperrt ist. Großbuchstaben brauchen ja immer mehr Raum als diese normalen Schriften, sodass Sie nicht einfach nur Kapitelchen setzen, sondern dann auch noch, sagen wir mal, 120% der Schriftbreite einstellen können. So, und dann brauchen Sie den Titel des Buches. Häufig wird der kursiv gesetzt, ist auch das Einzige, was kursiv gesetzt ist, sodass man sehr schnell optisch auch schon sehen kann, was ist jetzt eigentlich Titel und was sind dann zusätzliche Angaben. Zum Beispiel Ort und Verlag, also der Ort, in dem es gedruckt wurde, in welchem Verlag wurde es gedruckt und in welchem Jahr wurde es gedruckt, das ist ganz üblich. Bei Aufsätzen nehmen Sie den Aufsatztitel, in welcher Zeitschrift er gedruckt wurde, welche Ausgabe, in welchem Jahr kam die Zeitschrift raus und welche Seiten nimmt dieser Artikel ein. beziehungsweise wenn es im Tagungsband ist, auch hier wieder den Titel des Aufsatzes, in welchem Tagungsband und hier wieder Ort, Verlag, ja, Seiten. Was mich immer gewundert hat, warum man nicht sowas wie ISBN-Nummern reinschreibt, was viel eindeutiger ist, als wenn Sie, manchmal lesen Sie ja auch Autor, Titel des Werkes und dann Berlin, 1996, da wissen Sie gar nichts über dieses Buch. Außer, dass es in Berlin gedruckt wurde. Insofern ist das ist noch aus einer Zeit, als man Bücher wirklich über Kataloge in Bibliotheken raussuchen musste. Aber heutzutage würde man das ganz anders suchen. Also Sie kommen damit wahrscheinlich nicht durch, wenn Sie solche Seminararbeiten abgeben und sagen, ich habe einfach nur ISBN-Nummer dran geschrieben, also irgendwie Titel vielleicht noch und Autor. Und ja, ist auch noch nett, dass man weiß, wann es kommt. Und die ISBN-Nummer, was brauche ich? Ort und Verlag. Im Zweifel ist es eh irgendein Nachdruck von einem anderen Verlag. Und wer das ursprünglich mal gedruckt hat, ist eigentlich auch egal. Damit kommen Sie aber wahrscheinlich nicht durch, weil alle der Meinung sind, das muss genau so sein. Und das mit den ISBN, das setzt sich sowieso nicht durch. Oder so. Ich weiß es nicht. Das ist aber eine dieser Rituale in der Wissenschaft, die seit, glaube ich, vielen Jahren nicht mehr hinterfragt werden und einfach so gemacht werden müssen. Beim Jahr ist immer so eine Sache, wenn Sie Kant zitieren, nehmen Sie Kant von 1976, weil das ein Nachdruck ist, oder die erste Auflage von Herrn Weischedel, oder nehmen Sie halt sein Werk von 1794. Das ist immer auch so eine Frage, wie Sie das angeben, weil Sie haben ja nicht aus dem Originalmanuskript zitiert, sondern aus einem Nachdruck, der im Zweifel eine andere Paginierung hat als der noch 10 Jahre vorher. Also müssen Sie irgendwie beides angeben, aber es sieht immer komisch aus, wenn man liest Kant, siehe Kant 1976. Das ist also etwas schwierig. Also ist da so eine Lösung, Sie verweisen schon auf Kant 1794, aber geben im Literaturverzeichnis an, woraus Sie zitieren. Das führt dann dazu, dass so eine Literaturangabe auch mal etwas länger werden kann, indem Sie das nicht so knapp wie möglich halten, sondern auch noch den Leser. Das Ziel von so einer Literaturangabe ist ja, dass der Leser die Texte wiederfindet, damit er es überprüfen kann. Denn dann entsteht Wissenschaft, indem Sie ihr Wissen überprüfbar halten. Also muss der Leser das wiederfinden können und also müssen Sie ihm angeben, welches Werk haben Sie konsultiert, aber es ist mir schon klar, dass es kein Werk aus dem 20. Jahrhundert ist. Und manchmal helfen dann auch solche Anmerkungen. Bei URLs gibt es ja auch so eine ganz neue Form, die habe ich jetzt hier nicht drin. Ich gehe inzwischen dazu über und sage, ich unterstreiche den Titel und sage, das ist ein Link und den finden Sie bei Google. Und nicht solche HTTP://Angaben, die nach einem Jahr eh veraltet sind. Also man findet alles viel schneller über eine Suchmaschine. Zumal die auch sich merkt oder die bemerkt, auch wenn das Dokument umgezogen ist. Und das finden diese geschriebenen URLs nicht. Aber auch das widerspricht nun der allgemeinen Norm, dass man auf jeden Fall angeben muss, unter welcher Adresse man es wann gefunden hat. Sie können beides machen, aber wenn Sie wollen, dass es wiedergefunden ist, ermuntern Sie den Leser gleich in der Suchmaschine zu suchen und nicht die URLs abzutippen, was in der Regel nicht funktioniert. So, dann haben Sie noch Wortabstand. Innerhalb einer Zeile beeinflusst der Wortabstand das Schriftbild. Ist er zu klein, wie in diesem Absatz, so fließen für den Leser die Worte ineinander und erschweren damit das Erfassen des Textes. Ist er zu groß, so wird der Text optisch zerrissen, was den Lesefluss ebenso stört. Das sehen Sie unten nicht. Ist der zu groß, also dann fallen die Worte auseinander, die Zeile auch, sie müssen springen. Das ist ja beim Lesen sowieso, sie lesen ja nicht glatt von links nach rechts, sondern sie springen ja mit dem Auge, das ist Ihnen ja vielleicht bekannt, solche Sakkaden heißt das, wie Sie lesen. Und wenn diese Sprünge zu groß werden müssen, achten Sie plötzlich auf das Schriftbild und dann sind Sie aus dem Text draußen. Und das Ziel der Typografie soll ja gut lesbarer Text sein. Und das heißt, Sie müssen darauf achten, dass der Leser keineswegs auf das Medium schaut, sondern immer nur auf den Text dazwischendurch. Also achten Sie darauf, dass die Wortabstände nicht zu groß werden. Wann kann das passieren? Na, beim Blocksatz passiert es, wenn Sie keine Silbentrennung einschalten. Weil dann Ihr Programm keine Wahl hat, als irgendwie Leerzeichen einzufügen. Und in der Regel werden nicht die Buchstaben auseinandergezogen, sondern die Wörter. Und gerade wenn Sie Wörter haben, die mal größer, mal kleiner sind oder mal kürzer, mal länger, dann entstehen genau solche Dinge, also solche großen Wortabstände. So, das nächste ist der Zeilenabstand, eben zwischen der Grundlinie, also das ist der Abstand zwischen zwei Grundlinien, kann man sagen. Das ist aber nicht der Abstand zwischen der Unterlänge und der anderen Oberlänge, sondern dazwischen liegt halt noch der sogenannte Durchschuss. Das kommt aus der Bleitypografie mal wieder, vielleicht haben Sie sich erinnert, letzte Woche haben es ja einige mal so gesehen,
Man setzt eine Zeile und dann setzt man die nächste Zeile aber nicht direkt, sondern da wird erstmal so ein Bleiklumpen dazwischen geschoben. So, und das ist der Durchschuss, der schießt zwischen den beiden Zeilen durch und dann setzt man die nächste Zeile. Und auch um den Wortabstand zu erhöhen oder überhaupt um ein Leerzeichen einzufügen, müssen Sie halt so ein Blindmaterial einfügen. Also Blindmaterial wird nicht gedruckt. Wir haben hier bei den Beispielen, da ist eins, das war leider zu hoch, das wurde dann mitgedruckt, das sieht dann nicht sehr schön aus. Wenn Sie gedrucktes Blindmaterial haben. In der Regel achtet man eben darauf, dass das so hoch ist wie der Kegel, aber nicht so hoch dann wie der Buchstabe auf dem Kegel. Aber da müssen Sie, wenn Sie einen Randausgleich erreichen wollen, eben gutes Augenmaß haben, dass Sie das Blindmaterial in der Zeile verteilen, nicht zwischen den Buchstaben. Das ist eher selten, außer, das haben wir ja letzte Woche auch gesehen, wenn es irgendwie wackelt, dann muss man halt doch mal einen halben Millimeter Stab dazwischen klemmen. Ansonsten müssen Sie als guter Setzer von Anfang an sehen, okay, das Wort passt noch oder das passt nicht. Und wenn es nicht passt, müssen Sie entweder trennen oder müssen sich überlegen, dass Sie einen guten Randausgleich hinkriegen. Und unten hat man dann noch dieses Ornament, was halt mittig gesetzt werden soll durch entsprechende Menge an Blindmaterial. Das waren diese ganz vielen Schubfächer, die da rumstanden mit einfach Bleiblöcken, um sowas setzen zu können. Und das geht, und das ist jetzt die Frage der Mikrotypografie. Wie breit soll das sein, damit es harmonisch aussieht? Aber wie breit soll auch der Abstand sein, sagen wir mal, von dem Anführungszeichen und dem nächsten Buchstaben, Anführungszeichen oben, dann dahinter kommt ein Komma. Und das sind solche Fragen, die man sich stellen kann, die Ihnen zur Zeit die Software zwar im Wesentlichen abnimmt, aber auch da müssen Sie gucken, ob sie das gut macht oder ob sie das nicht gut macht. Das kann auch von der Schrift abhängen, die Sie da wählen. So, und hier sieht man nochmal die Satz, hier sieht man es dann nochmal ausgesetzt, also mit zum Teil eben das, was wir eben im Druck gesehen haben, das ist dann Blindmaterial, was zu hoch sitzt, deswegen wird es hier dann auch schwarz mitgedruckt, aber in der Regel ist es halt Blindmaterial, was da besser reinpasst. Und das ist ursprünglich die Aufgabe des Setzers, dann wird es hier nochmal umbunden, das sehen Sie auch, nicht? Also mit diesem Faden. Da gibt es diese verschiedenen Varianten, dass Sie das in diesen Satzrahmen packen und dann zuschrauben, damit Sie es, wenn Sie es hochheben, eben das nicht Ihnen wieder alles entgegenkommt. Das kann man auch machen, indem man es eben hier festbindet, damit es einigermaßen stabil ist und dann eben auf so eine Platte kehrt. Da gibt es verschiedene Varianten. Dann wird gedruckt und ja, und abschließend wird das Ganze wieder auseinandergenommen und einsortiert. Das ist eben der manuelle Satz, wie wir ihn letzte Woche kennengelernt haben. Nächster wichtiger Grundbegriff, Satzausrichtung. Also auch hier wieder, wenn Sie ein typografisches Werk haben, gucken Sie sich den Satzspiegel an, schauen sich die Schrift an, welche Schriften werden wann und wie benutzt. Und das nächste ist dann die Satzausrichtung. Also da gibt es, man unterscheidet da zwischen Blocksatz und Flattersatz im Wesentlichen, wobei beim Flattersatz gibt es rechts- und linksflatternd. Üblich ist natürlich der rechtsflatternde, also das sehen Sie dann, unten oben haben Sie einen Blocksatz, unten haben Sie dann einen Flattersatz. Der flattert rechts, damit das Auge findet links, wenn es am Zeilenende ist, springt es ja an die nächste Zeile und will sofort wissen, wo die ist. Und da hilft so eine optische Linie, die Ihnen der linksbündige Satz gibt. Das sehen Sie, ist bei dem automatisch Sperren, also hier diesen Zwischenraum ein und dann sehen Sie unten, wenn Sie einen Blocksatz haben, sehen Sie das Grundproblem, dass Sie halt diese vielen Whitespaces haben, also diesen Weißraum dazwischen haben, den vermeiden Sie mit Flattersatz. Da gibt es eine große Diskussion immer, ob man Flattersatz benutzen darf, ob das nicht hässlich aussieht durch eben diese, also das nicht flattert, sondern hin und her auf der rechten Seite. Da ist immer die Gegenfrage, na, sieht sowas schöner aus, der River of Whitespace, also weil das so ein Fluss ist, der sich da durch ihren, also es kann sein, wenn Sie Pech haben, dass dieser Weißraum dann auch noch eine eigene Gestalt annimmt. Das ist gestaltpsychologisch gar nicht uninteressant, dass Sie plötzlich den Leerraum als Form wahrnehmen und den anderen Raum nicht. Und das ist natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Insofern ist das ein Grundproblem beim Blocksatz, wenn Sie die Buchstaben nicht, die Wörter nicht trennen können, weil Sie zum Beispiel also Sie wollen sich die Mühe von Hand nicht machen, also ne, weil Sie ja nicht wissen, wie das aussieht, oder Sie haben kein automatisches Silbentrennmodul, dann sehen Blocksätze in der Regel so aus. Es sei denn, dass Sie nur kurze Wörter haben, aber das hat man halt häufig nicht. Das kann bis hin, im Webdesign sieht das da manchmal so schlimm aus, weil Sie da kleine Spalten haben, aber irgendjemand sagt, das muss aber Blocksatz sein, dieser Flattersatz sieht einfach hässlich aus. Und dann haben Sie solche Zwischenräume, weil dem Browser nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, ich kann nicht einfach umbrechen. Anforderungen an barrierefreies Webdesign. Das mag barrierefrei sein, aber es ist auf jeden Fall nicht gut lesbar. Und in solchen Fällen wäre ein Flatter-Satz selbstverständlich die bessere Lösung. Denn Rechtsflattern ist dem Auge eher egal. Sie lesen ja bis zum Zeilenende und springen dann in die nächste Zeile. Das ist aber gerade in der Webtypografie, es gibt die Möglichkeit, Blocksatz zu gestalten, aber tun Sie es nicht. Also es gibt überhaupt keinen, also Sie können es machen, aber es gibt keinen Grund, es zu tun, weil es in der Regel halt so endet wie hier. Bei Satzprogrammen ist es anders, weil sie Ihnen halt einen automatischen Randausgleich machen. Hier sehen Sie nochmal die alte Technik im 15., 16. Jahrhundert. Wie kriegt man Randausgleich hin? Einerseits natürlich durch Trennung und andererseits, und da kommt dann Gutenberg mit seinen 226 Zeichen durch Abkürzungen, indem sie einfach längere Wörter abkürzen, weil sie jetzt an dieser Stelle sonst irgendwie in die nächste Zeile springen müssten. Und die Herausforderung ist ja nicht nur Randausgleich nach rechts und links, sondern auch nach oben und unten. Nach oben ist einfach, aber nach unten ist gar nicht so simpel, dass sie da enden, wo sie enden wollen und nicht etwa die letzte Zeile auf die nächste Seite packen müssen. Sie sehen das hier auf der rechten Seite, da wird getrickst mit verschiedenen großen Buchstaben. Also indem Sie einfach mal, oder Sie, ne, also Sie haben so einen, der die oberen zwei Zeilen, die sind einfach kleiner gesetzt, oder hier unten auch, da nimmt man dann also mal zwei Punkte weniger und kann dann das doch noch in die Seite quetschen. Sieht vom Gesamtbild natürlich nicht sehr gut aus. Aber es ist immer noch besser, als wenn Sie den Text jetzt unbedingt in diese Seite packen wollen, als wenn Sie zwei Zeilen auf die nächste Seite packen. Zumal, wenn es auf Pergament gedruckt wird, natürlich auch das Druckmaterial sehr teuer ist. So, dann stellt sich die Frage, für was wird gesetzt? Wollen Sie einfach Lesetext? Hier, da ist dieses Buch eigentlich sehr schön. Ich gebe das auch mal rum. Da gibt es am Anfang jede Menge Beispiele für, also im ersten Kapitel, für den Zweck des Satzes. Wollen Sie ein Buch setzen oder wie der Tschichold, also ein Buch, was Sie linear von vorne bis hinten lesen, dann haben Sie ganz andere Anforderungen an den Satz, als wenn Sie so ein Konsultationswerk setzen möchten, wie hier dieses Lexikon. Ein Lexikon wird niemals von vorne bis hinten gelesen, sodass im Grunde genommen Sie immer reinblättern und möglichst schnell wissen, wo ist die Information, die ich suche. Das heißt, Sie müssen Hervorhebungen haben, hier wird es ja in der Regel halbfett gemacht, dass man sofort sieht, welches ist das Hauptwort. Dann brauchen Sie diese Abstände zwischen den Absätzen. Leerzeichen, Leerzeilen oder ein bisschen mehr ist eine Leerzeile. Das sind so anderthalb Leerzeilen zum Beispiel. Sie haben hier einen Randausgleich, dadurch, dass Sie Silbentrennung haben. Da sieht es dann auch vernünftig aus. Sie haben einen zweispaltigen Satz. Auch hier ist eine kurze Zeilenlänge hilft, dass man kann schneller diagonal lesen, wenn die Zeilen kürzer sind. Aber das eignet sich natürlich für Romane nur bedingt, aber weil Sie ja wirklich ja sozusagen dem Fluss des Textes folgen wollen. Aber wenn Sie sagen, die Leute sollen da möglichst schnell durchblättern, dann sind solche Vorformatierungen einfach notwendig. Bis hin zu, die Literatur ist nochmal selbstständig abgesetzt, ist etwas kleiner gemacht, so eine Konsultationsgröße wird mit so einer Kursive eingeführt und dann folgt ist ein Block, die Literaturangabe dieses Artikels. Oben sehen Sie nochmal den Strich, die Seitenzahl und den Ort, in dem Sie sich gerade befinden, weil Sie so ein Lexikon ja durchblättern werden, gar nicht so sehr nach den Artikeln, sondern erst mal oben gucken, wo ist ungefähr das Wort, was ich suche, und dann tauchen Sie erst in die Seite rein, und zwar sehr gezielt suchen Sie sich dann den Begriff aus, nach dem Sie Ausschau halten wollen. Und dafür ist es notwendig, oben auch nochmal Navigationshilfen mitzugeben. Und das sind halt solche Merkmale, das müssen Sie vorher wissen, wenn Sie einen Satz anfangen, für wen Sie eigentlich setzen und was Sie damit vorhaben. So würden Sie keinen Roman setzen, andererseits würden Sie ein Lexikon auch nicht als Fließtext gestalten, weil das sehr mühsam ist, dort was zu finden. So, und hier ist dann ein Bilderbuch, das hat wieder andere Ansprüche, da geht es gar nicht so sehr um die reine Lesbarkeit. Sie sehen ja, die Bilder fräsen sich in den Text rein, oder zumindest das untere Bild. Das nimmt man in Kauf, um zu zeigen, dass Bild und Text hier zueinander hängen. Also hier gibt es auch, das ist eigentlich eine Durchbrechung unseres Satzspiegels, beziehungsweise wir haben eine viel feinere Einteilung als nur zweispaltig. Wir haben hier, wenn wir davon ausgehen, dass ein Gestaltungsraster zugrunde liegt, haben wir ja zumindest, auch die linke Spalte hat ja dann noch so eine Unterteilung in 4 oder 5 eigene kleine Spalten. Und dann können Sie in diesem Raster Ihre Bilder auch unterbringen. Aber Bild- und Textgestaltung, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch systematisch ansprechen, ist nochmal so eine ganz eigene Schiene. Wenn Sie das interessiert, in den Büchern hier findet man einiges. Das ist gerade im Bereich Print- und Broschürendesign ist es wichtig, da so ein paar Grundregeln zu haben. Die Grundregel ist immer, halten Sie sich an Ihr Gestaltungsraster. Aber was hier gemacht wird, ist ja schon so, man müsste dann mehrere Seiten von dem Buch sehen, also von diesem Bilderbuch, um zu entscheiden, inwiefern das ein durchgängiges Raster ist oder ob hier nicht wirklich jede Seite einzeln gesetzt wird. So, und zu gutem Schluss noch ein paar Aufgaben für Sie. Test für gute Korrektoren, und zwar nicht orthografische, sondern wirklich typografische. Bei diesem Text habe ich absichtlich, das ist von dem Herrn Turci übrigens, das ist dieses Buch, was ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Also wenn Sie das interessiert, ich habe ein ganzes Regal voll mit Typobüchern auch. Der Sturm hat ja noch viel mehr, aber die stehen uns nicht zur Verfügung. Aber wenn Sie das interessiert, können Sie da gerne mal reinschauen, beziehungsweise ich kann das gerne nochmal rumlegen. Obwohl, da haben Sie ja schon die Lösungen. Vielleicht gebe ich Ihnen auch mal eins. Das ist auch der Grund. Also so, Sie sehen ja, damit kann man wirklich viele Bücher füllen. Ich will diese Regeln hier nicht einfach abhaken. Wenn Sie das wirklich interessiert, müssen Sie sich damit auseinandersetzen, aber da ist eine Vorlesung nicht so der richtige Ort. Wenn wir in die Praxis gehen, dann machen wir noch ein bisschen was, aber Sie müssen erstmal lernen, diese Regeln oder diese Grundlagen, die wir hier haben, umzusetzen. So, jetzt haben wir hier, bei diesem Text habe ich absichtlich ein paar vorkommende Fehler typografischer Natur eingebaut. Sie zu entdecken ist nicht so einfach, wie es scheint. Gute Satzqualität zeichnet sich eben nicht nur durch grammatikalische Fehlerfreiheit aus, allerdings sind einige Fehler wie falsche Buchstaben, welche man früher als Zwiebelfische bezeichnete, heute praktisch unmöglich, weil sie ja in der Regel den Font einstellen für den ganzen Absatz und dann, also dass sie einen einzelnen Buchstaben einfügen. Was vorkommen kann, ist, dass ein einzelnes Wort, was sie kopieren, einen anderen Font hat. Liest man auch gerne im Proseminar arbeiten, wenn dann aus dem Web kopiert wird, dann ist plötzlich Verdana, alles Times New Roman und plötzlich gibt es dann Verdana-Text und dann geht es in Times New Roman weiter, da kennt man den Anfänger im Plagiat, dass er meinte, so Typo ist alles egal. Bis hin zu unterstrichenen Wörtern, die blau gesetzt sind, gibt es dann auch, aber also Zwiebelfische, wo dann nur ein Buchstabe falsch ist, das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Aber nein, beim Setzen ganz klar, Sie sortieren ja hinterher das wieder ein und dann haben Sie halt dummerweise mal den Buchstaben in das falsche Fach sortiert, weil Sie eine Schriftmischung hatten, Überschrift, ein anderes als der Brottext. Dann sortieren Sie die E's ein und eins landet im falschen Setzkasten und schwupps, der Nächste greift ja einfach nur rein und erwartet das E an der Stelle und guckt gar nicht drauf, setzt es hin und dann haben Sie plötzlich einen falschen Buchstaben mitten in Ihrem Text. Das zu finden ist nicht einfach. Hier ist einer drin, den müssen Sie aber erst noch finden. Also machen Sie sich auf die Suche. Was sind hier für typografische Fehler nach dem, was wir bislang besprochen haben? Andere Laufweite als die anderen. Finden Sie die Zwiebelfische? Oder es? Also finden Sie fremde Buchstaben? Ein Tipp, sehr charakteristisch, ist immer das A. bei sehr vielen Schriften. Also in den A's unterscheiden sie sich gerne. In anderen Dingen auch, aber das sehen Sie hier schlecht. Also so ist es irgendwie angeschrägt oder nicht, das erkennt man auf dieser Kopie, glaube ich, nicht so gut. Aber an den A's können Sie es finden. Schauen Sie mal auf die A's von Satzqualität und die anderen A's. Sehen Sie da einen Unterschied?
Ja, jetzt sehen Sie. Der Satz ist eine stärkere Schrift.
Das stimmt, das kommt noch hinzu. Aber das, also die A's sind einfach unterschiedlich. Also nicht, wir haben hier die ersten beiden Textabsätze sind Blocksatz. Der letzte im Flattersatz. Die Silbentrennung ist schlecht eingestellt. Blocksatz und Silbentrennung sind einfach Brüder. Das eine geht nicht ohne, doch das Silbentrennung geht ohne Blocksatz, aber nicht umgekehrt. Die Silbentrennung ist schlecht eingestellt. Die erste Zeile bei diesem Text habe ich, wird dadurch gesperrt. Satzqualität ist in Helvetica bold gesetzt. Der Rest in Univers. Das hätten Sie wohl nicht erkannt, aber es ist ein anderes. Also das A ist schon deutlich anders bei der Helvetica als bei der Univers. Also vom nicht der Bauch ist einfach anders geformt. Zwischen dem ersten und zweiten Abschnitt ist kein Zwischenraum, zwischen dem zweiten und dritten 0,5 Millimeter. Auch das ist was, was man nicht unmittelbar sieht. Aber das sind solche Dinge, die sich in so... Und auf der Ebene müssen Sie, wenn Sie typografisch arbeiten, dann müssen Sie halt hin. Dass Sie so auf Texte gucken, dass Sie sehen, Sie überlegen, ist der Abstand gut, ist Einrückung in Ordnung, sind die Schriften gut, ist der Zeilenabstand, Schriftgröße, solche Sachen. Hier sehen Sie mal, leichter lesbar ist keiner dieser Ausschnitte. In Kombination mit einer schlecht lesbaren Schrift, Sperren oder Versalgrad ist die falsche Größe besonders fatal. Hier sehen Sie mal verschiedene Schriftgrößen. Die aus unterschiedlichen Gründen einfach, also zum Teil können Sie es nicht lesen, weil es die Kopie so hergibt. Sie können aber auch in dem Buch, was darum geht, ja mal nachschlagen. Es gibt schlecht lesbare Schrift, gerade wenn Sie nur in Großbuchstaben, also nur so eine antiker Großbuchstabenschrift arbeiten und dort die Sperrung nicht, also das andere noch eng zusammensetzen, das können Sie nur schlecht lesen. Wir sind fast fertig.
Ja. Ich
komme
trotzdem.
Okay. Dann sehen Sie unten, also schauen Sie sich einfach mal an, die Schriftgröße. Nicht? Manchmal ist der Zeilenabstand zu groß, manchmal ist es eine enge Schrift, aber mit großer Laufweite. Also da gibt es ganz unterschiedliche. Oder weiße Schrift auf schwarzem Grund und dann auch mit, achso, das ist noch, wir hatten Flattersatz und Blocksatz, es gibt natürlich noch mittig gesetzte. Finden Sie eigentlich nur bei Gedichten. Oder bei Grillwerbung, also bei Leuten, die Poster setzen und meinen, ich habe ja nur eine Seite, mache ich es links oder rechts, ich kann mich nicht entscheiden, ach, setze ich es einfach mittig. Das gibt es dann auch, aber in der Regel ist das nicht lesbar, weil das Auge keine Orientierung hat. Also das ist zeilenweise lesbar, aber wenn Sie Informationstext mittig aussetzen, dass es links und rechts flattert, das liest jeder nur mit Mühen. Oder eben, also man macht es so aus so einem Gerechtigkeitsgefühl, dass man ja nicht das alles nach links kippen lassen will. Aber so lesbar ist es dadurch nicht. Und das muss natürlich der Grund sein, dass man auf die Lesbarkeit achtet. Und in Europa ist halt die Leserichtung von links nach rechts. Da können Sie kulturell sich die Frage stellen, wenn Sie andere Schriften setzen, können Sie natürlich von rechts nach links das aussetzen, dann ist es linksflattern so. Aber wir fangen halt rechts, links zu lesen an, also sollte man dort dann auch den Schwerpunkt oder wenigstens die Linie, dem Auge die Linie mitgeben. Es gibt andere Möglichkeiten, dass visuelle Gewicht einer Seite auszugleichen. Also dass es nicht zu einer Seite kippt, aber das machen wir ein andermal. Die Frage der Gestaltungselemente. Also wie wir die so verteilen, dass es ein grundsätzliches Gleichgewicht gibt. So, die Laufweite. Das können Sie ja inzwischen sehr einfach machen, dass Sie einfach sagen, Laufweite 120% oder 80%, um halt mal was anderes zu machen. Wenn Sie da aber zu viel, also die Schriften, wie sie gesetzt sind, es hat ja einen bestimmten Grund, dass Sie die Laufweite haben, die eingestellt ist. Und meistens sind da Profis am Werk, die sich auch überlegen, warum das so besser lesbar ist. Und wenn Sie das einfach einstellen, im Zweifel ist es dann schlechter lesbar. Das kann man für eine Überschrift mal in Kauf nehmen. Aber nicht bei dem gesamten Text so, da wäre so die Idee, naja, ich will jetzt nicht eine neue Seite anfangen, aber ich will diesen Text da unterbringen, dann macht man die Laufweite enger. Kann dazu führen, dass das überhaupt niemand mehr liest, wenn Sie einen Riesen, also so Bleiwüsten, nicht so wie diesem Zeitungsartikel. Das würden Sie nur lesen, wenn Sie es wirklich lesen wollen, aber gute Typografie zieht Sie in den Text hinein oder sagen Sie, Mensch, das lese ich mir jetzt mal durch oder das sieht ja ganz interessant aus. Und einfach, also Neugierde zu, können Sie erzeugen, aber Sie können sie natürlich auch irgendwie töten, indem Sie sagen, also diese, das lese ich mir wirklich gar nicht durch oder eben wirklich nur, wenn ich diese Information dringend brauche. Da steht was zur Prüfungsvorbereitung. Dann schon, aber das ist gerade Ihre Aufgabe nicht. Regelmäßige Wortabstände sind wichtig. Bei schmalen Spalten hilft Flattersatz. Beim Flattersatz sind die Abstände automatisch richtig. In der Kombination mit übergroßen Zeilenabständen entfalten die großen Löcher ihre Wirkung besonders deutlich. Und gerade hier unten, das ist einfach unlesbar, dadurch, dass dieses Foto in der Mitte auch noch die Wörter trennt. Also es ist nicht so, dass es so spaltenweise geht, sondern Sie müssen dann über diese Frau drüber lesen. Zum Teil ist da noch eine Silbentrennung davor. Furore, Ma, Kopf, Renn. Also das sind natürlich ganz fürchterliche Sachen, aber auch bei diesem Zeitungsartikel einspaltiger Blocksatz. Mal wieder, trotz Silbentrennung haben Sie diesen River of White Spaces, der sich dadurch den Text meandert. Und gerade aus der Entfernung, aus der Sie jetzt da drauf gucken, die Aufmerksamkeit mehr auf sich zieht als der Text, also diese Leerzeilen. Und da stolpern Sie immer drüber. Und die Summe der Stolperfallen, das macht Ihren Text aus. Je mehr Stolperfallen Sie einbauen in Ihren Text, desto schwieriger wird es zu lesen. In Grundregel gilt immer, dass Sie sich den Text einfach mal umdrehen und von Ferne drauf gucken. Und da muss so ein Grundgrau entstehen. Also wenn dieser ganze Text einfach so als Fläche grau wirkt, dann haben Sie es gut gemacht. Wenn aber wie hier das nicht grau wirkt, sondern da gibt es immer mal so weiße Flecken oder auch dunkle Flecken, weil Sie da, sagen wir mal, bold setzen oder irgendwie die Laufweite verändern, dann haben Sie was falsch gemacht. Und da hilft entweder so ein Blick aus der Ferne, wo man gar nicht mehr den Text sieht, sondern nur die Textur, oder Sie drehen den Text um und können ihn nicht mehr lesen und einfach vergleichen Sie die Wirkung. Hier ist der Zeilenabstand. Auch da gilt, in der Regel nimmt man 120% der Schriftgröße. Das ist das, was Ihr Textverarbeitungsprogramm macht, wenn Sie Auto einstellen. Also Sie sagen Textgröße 12 Pixel. Zeilenabstand Auto heißt 14,4 Pixel. Zu kleine Zeilenabstände wirken sich negativ auf die Lesbarkeit aus und zu große werden häufig als schick angesehen, wirken für die Leser jedoch nicht einladend. Schick deswegen, weil sie zeigen, wie sie mit Raum, also sie können Platz verschwenden. Das finden Sie häufig in Broschüren, dass Sie da so eine, nicht sagen wir 120, sondern irgendwas zwischen 130-150% haben. Irgendwann zerreißt es aber Ihren Text. Bei Seminararbeiten und Studienarbeiten gibt es häufig die Vorgabe 1,5 Zeilen Abstand. Das kommt aus einer Zeit, als man noch zwischen die Zeilen geschrieben hat, um sozusagen seine Kommentare da unterzubringen. Oder Schriftgröße 15 Punkte und 1,5 Zeilen, weil die Leute keine Lust haben, ihre Brillen aufzusetzen. Typografisch sind 150% eher zu viel. Was Sie aber nicht machen sollen, ist so kein Abstand, so wieder unten in Fett oder in halbfetter Schrift zu setzen und dann auch ohne Zeilenabstand. Das ist einfach nur noch matschig. So einen Text können Sie nicht lesen. Genauso wenig wie diese mit diesen großen Zeilenabständen, auch den würden Sie nur ungern lesen, weil Sie im Grunde genommen, da der Text zerrissen ist, jede Zeile neu suchen müssen. Also das Auge flutscht nicht mehr automatisch zur nächsten Zeile, sondern Sie müssen immer suchen. Das ist bei zu engem auch. Bei zu engem müssen Sie sich immer, also visuell müssen Sie sich die anderen Zeilen vom Leibe halten, also sich stärker darauf konzentrieren, das Auge in der Zeile zu halten. Und bei den großen Zeilen finden Sie es bei der Zeile gut, aber die nächste nicht mehr und auch da fallen Sie dann wieder rein. Ähnliches gilt für die Zeilenlängen. Kurze oder überlange Zeilen erschweren auch hier das Lesen. Auch hier gilt, wenn Sie nicht wollen, dass der Leser irgendwie mit einem Lineal Ihre Zeilen verfolgt, sollte Sie nicht, hier nicht optimale Lesbarkeit bei 50 bis 60 Buchstaben pro Zeile, das sollte reichen. Wenn Sie es zu wenig machen, wird meistens Ihr Text zerrissen oder Sie haben dann für eine Zeile nur noch 1-2 Wörter. Auch dann müssen Sie ja ständig hin und her springen. Besonders nett noch mit rechtsbündigem Text. Also auch den liest man nur mit vorgehaltener Pistole. Kursiv auch noch. Auch Kursiv ist ja keine Brotschrift. Kursiv ist eine Auszeichnungsschrift. Da können Sie mal ein Wort hervorheben. Aber jetzt alles kursiv, rechtsbündig, in kleinem Spaltenabstand ist schon verschärft. liest sich wahrscheinlich niemand durch. Das ist dann halt der Effekt. Gerade wenn die Spaltenbreite nicht ideal ist, muss man vermehrt auf die anderen Kriterien Rücksicht nehmen. Denn Kombinationen von Lesbarkeit wirken sich besonders schlimm aus. Schmale Spalten, kursive Schrift, übergroßer Zeilenabstand, breite Schrift, Versalbuchstaben etc. Das sind dann solche, in der Summe macht es dann halt es entsprechend aus. Genauso wie in der mittleren Spalte, die auch sehr klein läuft und dadurch man auch einen Blocksatz haben wollte auf der kleinen Schrift, da haben sie dann wieder die üblichen Probleme, über die wir schon gesprochen haben. Die oberen Beispiele sind einfach zu lang. Das sind so typische Anzeigen oder hier auch Programmankündigungen. Auch das befriedigt mehr so die Firma, die es in Auftrag gegeben hat. Es stand doch da, sie hätten es sich ja nur durchlesen müssen, aber es ist keiner gekommen, merkwürdig. Weil wahrscheinlich das keiner durchgelesen hat, weil er sich gesagt hat, wer so setzt, da habe ich ja gar keine Lust mehr, das anzuschauen. So, und das vielleicht noch das Letzte in dem Zusammenhang, Weißraum. Da gehen wir noch drauf ein. Aber jede Gestaltung ist ja nicht nur, Sie müssen Ihre Gestaltungselemente platzieren, sondern Sie gestalten immer auch den Raum drumherum. Das ist einer der Gründe, warum Sie, was ich hier gemacht habe, das würden Sie in der Präsentation funktioniert das noch ein bisschen, aber in einem Druck sollten Sie das nicht machen, diese typischen Haken. Also Sie platzieren ein Bild nicht bis zum Rand, sondern knapp bis vor den Rand, damit sie halt nicht bis zum Rand stoßen, führt dann dazu, dass sie außen noch so einen weißen Rahmen drumherum haben, häufig eben so ein Häkchen, also der so ein L oder was auch immer. Sie gestalten immer auch den Weißraum drumherum. Denken Sie an dieses, kennen Sie bestimmt aus der Gestaltpsychologie, diese Frau, diese zwei Gesichter, die sich anschauen, ist es nun eine Vase oder zwei Gesichter? Ich denke, das ist Ihnen bekannt, aber das weist darauf hin, dass manchmal nicht klar ist, was wichtiger ist, was ist eigentlich Vordergrund und was ist Hintergrund. Und das haben wir schon bei dem Blocksatz gesehen, wo Sie ja Weißraum mitgestalten, das gilt für alles andere auch. Wo bringen Sie Ihre Überschriften hin und wo bringen Sie Ihre Bilder unter und was wird aus dem Weißraum? Das alles zuzuclustern, wie in diesem Beispiel, das ist ja ein Druck aus einer Seite, ist auch keine Lösung. Das führt dazu, dass alles miteinander konkurriert und wiederum nichts mehr gelesen wird, weil man gar nicht weiß, wo man zuerst hinschauen soll. Hier ist es so der Notwendigkeit geschuldet, dass Sie Achtelseiten als Anzeigefläche verkaufen. Aber wenn Sie dort Anzeigefläche kaufen, ist die Chance, dass Sie gelesen werden, sehr gering. Also dann lieber gleich eine ganze Seite kaufen oder woanders inserieren. Weil die wahrscheinlich. Und dann haben Sie noch solche Dinge wie Schrift, die dreidimensional nach hinten läuft und mit unterschiedlichen Wortbreiten und sowas. Also wer soll sich das durchlesen? Niemand wahrscheinlich. Das soll nur schick aussehen, es sieht aber eigentlich nur unruhig aus. Und so typisch, wir haben kein Geld für eine Werbeagentur gehabt, deswegen haben wir es selber gemacht, denn so ein bisschen Schrift kann doch jeder. So sieht es aus und so wirkt es natürlich auch auf den Leser oder Schrift, die so in dieser Welle entlang läuft, mit ungefähr 5 oder 6 verschiedenen Schriftarten pro Anzeige. Auch das nicht, ist so ein Ding, mehr als 3 sollten Sie für das ganze Buch nicht nehmen. Und auf so einem kleinen Raum, also und auf dieser Seite, dadurch, dass wir jetzt 5 verschiedene Anzeigen haben, die jeweils unterschiedlich gestaltet sind, ist diese Seite völlig missraten. Da will man gar nicht drauf gucken, das blättert man so schnell wie möglich weg. Alle tun das. Vielleicht guckt man auch auf die CDs, weil das auch noch so prominent ist, aber der ganze Rest wird wahrscheinlich einfach überschlagen. Und das müssen Sie von Anfang an beachten. Sie gestalten nicht nur Text, sondern Sie gestalten den Weißraum. Das sehen Sie vielleicht oben rechts nochmal ganz gut, wo Sie ja 3 Zeilen haben, da werden 3 Dinge vorgestellt. Linksbündig, linksbündiger Text. Aber Sie sehen diesen Weißraum gerade bei dem Flatternden in der Mitte. Der ist jetzt einfach da und der ist auch sehr unruhig. Ist ja nett gemeint, dass Sie das immer mal abwechselnd machen wollen und im Sinne des optischen Ausgleichs auch wichtig. Aber der Weißraum, der da entsteht, ist sehr unruhig und sehr zerrissen, sodass die gesamte Anzeige darunter leidet. So, und solche Dinge, ich höre jetzt an dieser Stelle mal auf, sind aber wichtig zu beachten. Das sind wichtige Begriffe, die Sie sich vielleicht nochmal anschauen. Und wenn wir dann in die Praxis gehen, dann werden Sie es erleben, weil Sie dann einfach also bestimmte Aufgaben sich nehmen, die Sie mal aussetzen. Und dann können wir das Ergebnis entsprechend diskutieren. Und die Wirkung ist die eine. Also man würde die Wirkung beschreiben, unruhig oder überladen. Das wären solche Adjektive. Aber warum ist es so? Und was kann man tun, um das besser zu machen? Das ist ja dann Ihre Aufgabe, dass Sie es einerseits beurteilen, bewerten, dann aber auch beschreiben können und danach zu verbessern. Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.